Was haben die Begriffe Vogel, Lärm, Schatten und Spargel gemeinsam? In dieser Folge zeige ich es euch. Da, ich glaube, das ist er. Das ist der Windpark, da wollen wir hin. Sieht so klein aus, oder? Das ist ganz schön winzig. Na, wir gucken mal. Da sind wir. Da sind wir jetzt direkt am Rad und wenn man dran steht, ist es doch beeindruckend. Und hier ist auch Benedikt. Benedikt, hi.
Hi.
So, das ist der Inhaber des Rads.
Nee, oder? Inhaber bin ich nicht. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer des Windparks.
Geschäftsführer?
Das hier ist ein Bürgerwindpark. Das heißt, Inhaber sind aktuell über 90
Personen.
Hauptsächlich hier aus der Standortgemeinde und den umgebenden Gemeinden.
Mhm. Wir können ja einmal rumgehen, weil das Erste, was ich jetzt hier schon bemerkt habe, das ist ja viel größer als die kleinen Spargelstängchen, die man unterwegs gesehen hat.
Ja, nach heutigen Maßstäben ist es auch wieder eine kleine Anlage.
Ja.
Zu der Zeit, wo die errichtet wurden, war es durchaus in der größeren Größenordnung. Der Turm hier hat unten am Fuß einen Durchmesser von 13 Meter.
Also da, wo wir jetzt auch drüber gehen, diese Betonfläche, 13 Meter.
Genau, hier
Meter.
Die Außenwand hat 13 Meter Durchmesser. Mhm. Also das ist etwa die Größe von einem normalen Einfamilienhaus.
Ja, und die Fläche, worauf das Rad jetzt steht, wie groß ist das? Also eigentlich einen Meter mehr, ne? Dann, das heißt 15 Quadratmeter.
Ja gut, das ist jetzt nur die Fundamentkrone, die wir sehen. Der Durchmesser von dem gesamten Fundament geht noch ein klein bisschen hier in die Böschung. Das sind 22 Meter im Durchmesser. Mhm.
Weil das ist jetzt ja auch eins der, ich sag mal, das, was die Gegner ja sagen, dass diese Windräder ja so viel Waldfläche wegnehmen. Aber wenn ich das jetzt hier sehe, okay, ist doch riesig. Aber eigentlich sind es ja nur 15 Meter im Durchmesser.
Das, was das Windrad selber wegnimmt, ja, ist eine sehr kleine Fläche. Wir haben hier oben noch den Kranplatz, der auch erhalten bleibt.
Und die Zuwege, ne?
Die Zuwege. Ja. Also bei uns hier im Park braucht jedes Windrad etwa ein Drittel Hektar Fläche. Also für die fünf Anlagen haben wir 1,5 Hektar Wald verbraucht.
Das ist das, was ja dann weggenommen wird, sage ich mal, am Wald, was ja dann ja kein CO2 mehr binden kann, aber das wiederum, was das Windrad hier einspart an CO2, das ist ja ein Vielfaches von dem, was man an Waldfläche wegnimmt.
Das ist so. 1,5 Hektar Wald binden je nach Baumart knappe 20 Tonnen CO2 pro Jahr. Mhm. Der Windpark hier produziert 20.400.000 Kilowattstunden Strom im Jahr und wenn man den aus Braunkohle herstellen würde, wären das ungefähr 21 Millionen Kilo CO2, also 21.000 Tonnen CO2, die wir hiermit einsparen.
Okay, da tun die paar Bäumchen nicht weh.
Nee.
Ich habe auch oben noch was anderes gesehen, da habt ihr so Gestänge aufgebaut. Das gucken wir uns jetzt mal an.
Ja, gerne.
Die Energie, die hier gewonnen wird, bekommt ihr übrigens direkt in euer Auto mit zum Beispiel Tibber. Tibber und E-Auto, das perfekte Match. Damit kann man nämlich die Stunden, in denen viel Wind oder PV-Strom generiert wird, direkt dann zu dem Zeitpunkt ins Auto laden.
Lenkt also euren Stromverbrauch und das Laden eures E-Autos gezielt in die Stunden mit niedrigen Preisen und spart so Geld. In der Tibber-App seht ihr, wie viel ihr wann verbraucht habt und zu welchen Stunden der Strom am wenigsten kostet. So könnt ihr euer Verhalten entsprechend anpassen und zum Beispiel das Auto nur dann laden, wenn der Strompreis besonders niedrig ist.
Das funktioniert sogar recht bequem, denn durch die Automatisierung kann man grüner und günstiger sein E-Auto damit laden.
Die Smart Charging-Funktion ist kompatibel mit Wallboxen und vielen Automodellen. Ihr braucht deswegen also nicht euren Alltag auf den Kopf stellen, denn Tibber kommuniziert direkt zum Beispiel mit eurem Tesla und startet und stoppt den Ladevorgang vollautomatisch. Schaut am besten direkt jetzt mal auf der Website von Tibber vorbei.
Wenn ihr im Shop von Tibber den Gutscheincode neulich eintippt oder einfach unten auf den Link klicken, ist in den Shownotes verlinkt, dann bekommt ihr auch noch 50 Euro Rabatt für zum Beispiel smarte Geräte. Ja, und jetzt stehen wir hier oben bei so einem Gestänge.
So.
Was ist das denn für ein Ding?
Ja, das ist ein Größenvergleich von einem Rotorblatt, dass man einfach mal ein Verhältnis hat, wie lang die Blätter sind.
Ja, das ist echt Wahnsinn. Wenn das dem da oben entspricht, dann sind wir noch ganz schön weit weg. Und wenn ich diese enorme Fläche sehe, dann denke ich zuerst mal an Vogelschlag.
Das ist tatsächlich ein häufiger Kritikpunkt, der gegenüber der Windkraft vorgebracht wird. Und es ist auch wirklich so, dass Vögel an Windrädern verenden, also durch Kollisionen mit dem Rotor hauptsächlich. Mhm. Die Zahl in absoluten Zahlen klingt auch relativ groß. Das sind in Deutschland etwa 100.000 Vögel pro Jahr, ja, die an allen Windrädern zusammengeschlagen werden und verenden. Wenn man das allerdings mal in ein Verhältnis setzt zu der Anzahl von anderen anthropogenen, also menschengemachten Ursachen für Vogeltod, ist es ziemlich klein, weil im gleichen Zeitraum sterben 80 bis 115 Millionen Vögel an Gebäudefassaden, etwa 70 Millionen im Verkehr, also durch Autos, durch Zugverkehr, weitere 3 Millionen ungefähr an Freileitung, also Stromleitung.
Strom und Telefon, also nicht nur Strom ist böse.
Strom ist schlimmer, da können die Vögel sich auch noch einen Stromschlag holen.
Brutzeln.
Aber ansonsten, wenn sie mit den Leitungen kollidieren, natürlich. Und ein ebenfalls sehr, sehr großer Faktor ist die Hauskatze. Da gibt es keine genauen Zahlen. Ja. Man schätzt zwischen 20 und 100 Millionen tote Vögel pro Jahr durch wilde und zahme Hauskatzen in Deutschland. Das heißt, im Vergleich dazu ist die Windkraft ein verschwindend geringer Faktor und spielt keine Rolle. Auch der NABU Deutschland sagt, dass zurzeit keine Vogelart in Deutschland durch Windkraftnutzung im Bestand gefährdet ist.
Okay, das ist wichtig, ne? Weil auch Menschen ist auch ein riesengroßer Faktor. Auch wir Menschen essen Vögel. Auch wenn es jetzt nur Nutzvögel sind, wir essen sie. Und du sagst ja schon diese Artenvielfalt. Also ich glaube, es ist viel schlimmer, wenn es diese Windräder nicht gäbe und die Klimakrise voranschreitet, dann haben wir viel weniger Arten.
Ohne Klimaschutz kein Artenschutz.
Und das Windrad soll auch geschützt werden. Blitzschlag, da hast du was Tolles mitgebracht.
Genau, das ist ein Teil eines Winglets, eines Windkraftanlagen-Rotorblattes. Ist nicht hier aus dem Windpark, ist von einer älteren Anlage. Und hier vorne in diesem kleinen Loch sitzt der Blitzableiter der Anlage. Das ist ein Metallknopf, in den der Blitz einschlägt. Und man sieht hier auch die Schmauchspuren, die entstehen, wenn sich das Rotorblatt sich durch den Blitz durchdreht praktisch. Hier auf der Rückseite kann man auch gut sehen, woraus die Blätter bestehen. Das ist Glasfaser-Kompositgewebe.
Jetzt hast du ganz zu Beginn schon Winglet genannt. Das ist dieses Ding hier, ne?
Genau, das ist eine Aufkantung an der Blattspitze.
Also das ist der ganze Flügel und ganz am Ende
ist das Winglet. Und das hat zwei Effekte. Zum einen macht es das Rotorblatt etwas effizienter, weil einfach der Strömungsabriss an der Flügelspitze günstiger passiert. Und zum anderen wird es dadurch auch leiser. Also die Schallemissionen, die wir vom Rotorblatt selber hören, sind deutlich niedriger bei Blättern mit Winglets.
Lautstärke ist ja auch ein tolles Thema. Also wir hören jetzt schon ganz leise, wie da irgendwas passiert. Das Ding macht es aber noch leiser.
Das Ding macht es
auch. Genau. Und ich möchte jetzt nur mal zum Vergleich zeigen. Wir stehen jetzt hier mitten in der Natur. Wir hören das. Flugzeug wäre es wahrscheinlich noch lauter. Und jetzt mal im Vergleich zum Straßenverkehr. Und da gibt es ja noch diesen Infraschall.
Infraschall ist ein weiterer Kritikpunkt, der oft gegen Windkraft vorgebracht wird, aber zum Glück völlig unbegründet ist. Windkraftanlagen produzieren natürlich Infraschall, genauso wie viele natürliche Prozesse und so ziemlich alle Maschinen, die wir benutzen. Infraschall ist der nicht hörbare tiefe Teil des Schallspektrums, also Töne unter 20 Hertz. Das
Gegenteil von Ultraschall.
Die Infraschallbelastung durch ein Windrad ist aber extrem gering, vor allem wenn man es zum Beispiel mit Verbrennerautos vergleicht. Es gibt ein sehr junges Experiment von einem Bayreuther Forscher, der längere Zeit eine Windkraftanlage zum Thema Infraschall vermessen hat und einfach mal die Messgeräte in seinen Kofferraum gepackt hat, als er am Wochenende zu seiner Familie gefahren ist. Und er hat überschlagen, dass für seinen Diesel-Pkw die Infraschallbelastung in 3,5 Stunden Autobahnfahrt etwa so hoch war wie 27 Jahre in 300 Meter Entfernung zu einem Windrad. Was man vielleicht noch sagen muss, auch die Belastung im Auto ist gesundheitlich für den Zeitraum auf keinen Fall schädlich.
Genau, genau.
Und noch weniger halt dann durchs Windrad.
Hat vielleicht auch so einen Placebo-Effekt, ne? Man weiß, da könnte was sein. Ja. Wen das übrigens auch interessiert, also gerade diese Fakten zu Windrädern und die ganzen Vorurteile, Volker Quaschning hat da auch ein sehr schönes Video von gemacht. Ich verlinke das hier mal und in den Shownotes findet ihr es auch. So, jetzt sind wir aber schon so gespannt. Lass uns endlich mal reingehen.
Gerne. Okay. Die Betriebsdaten, die aktuellen. Ganz oben ist die Windgeschwindigkeit. Wir haben etwas über 6 Meter pro Sekunde.
Das ist schon viel.
Ja, das ist für diesen Standort eine recht durchschnittliche Windgeschwindigkeit. Hier sieht man, wie viele Umdrehungen die Anlage pro Minute macht. Im Moment sind es 12,5. Und hier sieht man die Leistung.
In der Stunde?
Also in der Stunde sind das dann 380 Kilowattstunden.
Nur dieses eine Rad?
Nur dieses Rad.
Ja.
Die Nennleistung der Anlage ist 2 Megawatt. Das heißt, wenn wir die Windgeschwindigkeit erreichen, ab wo die Nennleistung erreicht wird, das sind etwa 12,5 Meter pro Sekunde, dann produzieren wir 2000 Kilowatt an Leistung. Ja. Und jetzt schalten wir die Anlage ab, weil wir ja noch hoch wollen. Und das geht sehr einfach.
Das war's.
Das war's.
Du hast auch gesagt, da ist eine Luke, also es gibt noch einen Keller.
Genau, das Fundament selber ist nur ein Ring außerhalb des Turmes. Hier drunter ist es hohl, das Fundament hat eine Tiefe von knappen 4 Meter.
Der Aufzug ist verhältnismäßig klein, da freue ich mich schon drauf, weil es ist sehr hoch. Und wir sind auch ein Stückchen lang unterwegs, ne, bis wir oben ankommen.
Das stimmt, aber der Aufzug ist definitiv bequemer, als die Leiter hochzugehen.
Ja.
Das sind bis oben hin 540 Stufen und das ist schon ganz schön anstrengend.
Okay. Ja, Safety first.
Einmal alles stramm ziehen, bis es passt.
Am besten,
genau, dann sitzt er besser.
So, jetzt merke ich so langsam, wie es ernst wird. Also wenn man sich so stark sichern muss, dann ist das nicht ganz ohne. Jetzt bin ich schon etwas nervös.
Gut, dann können wir jetzt nach oben fahren. Auch im Aufzug bitte einmal sichern. Und dann kann es losgehen.
Also es muss immer eins irgendwo befestigt sein.
Genau, du kannst dich hier oben in den gelben Ösen einhängen. Die Tür zu, sonst fährt er nicht. Und los geht's.
Na, das ist schon richtig hoch. Wir sehen da jetzt die ganze Zeit die Leiter. Also die müsste man dann gehen, wenn der Aufzug nicht funktioniert.
Wenn der Aufzug nicht funktioniert oder man keine Lust auf Aufzug fahren hat,
ja,
dann kann man auch mit der Leiter gehen. Ist aber durchaus eine recht anstrengende Sache. Dadurch, dass der Turm unten breiter ist als oben, ist die Leiter im unteren Bereich ziemlich stark nach hinten geneigt.
Jetzt kommt hier gleich so eine erste Stufe.
Das ist ein Rundgang, der einmal innen um den Turm führt. Und man sieht in der Wand mehrere Röhren stecken.
Ja.
Das ist ein Teil der sogenannten Nachtkennzeichnung. Also das sind rote Lampen, die sind nachts angeschaltet und beleuchten den Turm, um Flugzeuge davor zu warnen.
Jetzt haben wir auf der anderen Seite hier so dicke Rohre. Ich merke auch, es wird langsam immer wärmer.
Genau, die Abwärme von den Wechselrichtern, die wird hierdurch nach oben geblasen. Deswegen wird es jetzt auch zunehmend wärmer, je höher wir kommen. Man sinkt die Luft im Turm runter, kühlt ab. Und unten aus dem Fundamentkeller wird immer neue kalte Luft zum Kühlen der Geräte angesaugt. Und daher ist die Temperatur auch leistungsabhängig. Also viel Wind ist hier drin warm. Bei wenig Wind, auch wenn es draußen warm ist, ist hier drin eher kühl. Hier sind wir jetzt an der Stelle, wo der Betonturm aufhört und der Stahlturm anfängt. Man sieht den Flansch und oben die Hülsen, durch die die Spannlitzen in den Stahlbeton eingefädelt worden sind.
Unten, der Durchmesser, hast du schon gesagt, sind 13 Meter und das spitzt sich jetzt wie zu?
Ich kann es dir nicht genau sagen, ich glaube oben sind es etwa 2 Meter Durchmesser oder sogar ein bisschen weniger. Dadurch, dass es ein Stahlbeton- und Stahlhybridturm ist, ist der relativ flexibel. Wenn die Anlage läuft, schwankt oben das Maschinenhaus durchaus 10 bis 20 Zentimeter hin und her in den Wind. Wenn man bei Volllast einen Notstopp machen würde, ja, dann wäre diese Auslegung sogar im Bereich von einem Meter. Mhm. So, hier enden jetzt die Abluftschächte. Man merkt es auch, es ist ein bisschen warm, ein bisschen stickig hier oben.
Ja. Und da sind wir auch schon fast oben angekommen.
Fast. So, da sind wir.
Knapp 6 Minuten später. Ja. Jetzt wird es hier schon ganz schön eng. Auf den letzten Metern noch mal ein bisschen Sport treiben.
Okay, wir sind jetzt ganz oben im Turm, im sogenannten oder unter dem sogenannten Königszapfen. Das ist der Teil, auf dem der Rotor gelagert ist, der sich dann mit dem Maschinenhaus in den Wind dreht. Hier sieht man den Kabelstrang, wo der Gleichstrom aus dem Generator runter zu den Wechselrichtern fließt. Und man sieht auch, der ist ein bisschen verdreht in sich. Und wenn der Wind dreht, dreht sich auch die Anlage. Und dann verdrillt sich der Kabelstrang ein wenig.
Ein wenig? Der ist jetzt schon fast Ende, oder?
Was? Das ist schon ein paar Mal rum.
Ja, das ist Ende.
Nach einer gewissen Anzahl von Umdrehungen registriert die Anlage das und muss den dann abwickeln. Also wenn die dann Windnachführung macht, ändert sie die Drehrichtung.
Hier sind so gelbe Dinger. Da hat er schon gesagt, alles was gelb ist, kann man ruhig benutzen. So, dass man immer mindestens irgendwo einmal, wow, jetzt sehe ich das erstmal, wie riesig das ist.
Okay. Wir sind jetzt im Maschinenhaus.
Ja.
Wir gucken jetzt nach hinten in der Gondel, also vom Rotor weg.
Doppelte Rüsten haben wir, aber kein Netz. Und hier dreht sich schon die ganze Zeit was?
Ja, das ist der Ringgenerator. Die Anlage hat kein Getriebe. Bei vielen Windkraftanlagen kommt aus dem Rotor eine Welle. Die Drehzahl wird im Getriebe hochgesetzt und geht dann in einen relativ kleinen Generator. Das haben wir hier nicht. Der Generator ist ein großer Ring. Man sieht hier außen die Spulen, also es sind alles Elektromagnete, sind auch keine permanenten Magnete drin. Und da reicht allein die hohe Umfangsgeschwindigkeit dieses großen Rings aus, um den Strom so zu erzeugen, wie man ihn braucht. Und das hat mehrere Vorteile. Zum einen sind die Anlagen deutlich wartungsärmer, weil Getriebe zumindest früher klassische Verschleißteile waren. Zum anderen ist dieses System relativ schwer, also hat viel träge Masse. Das heißt, bei böigem Wind federt das die Beschleunigung und Abbremsung ein bisschen ab. Der stärkste Sturm, den wir hier hatten, war 150 km/h in den Böen. Und da ist die Anlage auch komplett durchgelaufen.
Gibt es einen Sturm, eine bestimmte Geschwindigkeit, wo passiert dann so eine Notstopp? Oder produziert die zu viel, läuft heiß?
Heiß laufen tut sie nicht. Sie dreht die Blätter aus dem Wind, dass einfach weniger Anströmfläche da ist oder die Blätter ineffizienter arbeiten, sodass die maximale Drehzahl nicht überschritten wird.
Okay, also dreht sich aus dem Wind die einzelnen...
Die einzelnen Blätter werden verdreht, dass die nicht mehr gut angeströmt werden. Also eine Umdrehung der Anlage unter Volllast, die bringt für einen Tesla Model S ungefähr 10 Fahrkilometer Strecke ein. Und das, was man für einen Tesla an Rotorfläche braucht, um ihn mit dem durchschnittlichen deutschen Fahrkilometern pro Jahr zu betreiben, das sind etwa 2,9 Quadratmeter der Rotorfläche. Und um das mal in Relation zu setzen, die Rotorfläche dieser Anlage ist bei über 5200 Quadratmetern. Also da kann man eine Menge Autos mit betreiben, eine Menge Strecke mitfahren.
Wie viele Kilometer wären das? Hast du was auch parat?
Also ich hab's im Vorfeld ausgerechnet, auswendig natürlich nicht. Mit einer dieser Anlagen, wo wir jetzt drauf stehen, das ist schon ein älterer Anlagentyp, könnte man jährlich über 24 Millionen Fahrkilometer mit einem Tesla machen. Das sind etwa 600 Erdumrundungen. Ja, wir können gleich auch einmal einen Blick in die Narbe, also beziehungsweise in den drehenden Teil werfen, da die eigentliche Narbe sehen und die Ansätze der Rotorblätter. Dafür müssen wir das Ganze aber erstmal bremsen, damit wir da durchkommen.
Pass auf.
Boah, wie stark das schwankt.
Ist ja wirklich sehr gebremst.
Das, was wir jetzt durch die Luke hier sehen,
ist der sogenannte Spinner, also der Teil, der sich dreht. Der besteht aus der eigentlichen Narbe. Daran sind die Rotorblätter angeflanscht. Wenn du gleich mal reinguckst, siehst du auch die vielen Adapterbolzen, die rundherum sind, die Blätter fest an der Narbe halten. Und außenrum ist dann nochmal Alugehäuse, was das Ganze etwas stromlinienförmig macht. Man hatte auch Zugangsluken, um in die Blätter reinzukommen. Also die sind tatsächlich groß genug, dass man einen Teil zumindest reinkriechen kann für Wartungsarbeiten.
Und das ist dann Ende. Also da sitzt man vorne drauf.
Das ist genau vorne. Mhm. Und der Mittelpunkt, der Narbe, der Drehpunkt, der hat jetzt eine Höhe von über 138 Meter über dem Boden.
Hammer. Okay. Ja, cool. Sehr viel Technik, sehr viel Fakten. Jetzt gucken wir mal oben. Komm.
Jetzt sind wir also oben. Wir sehen jetzt auch das, was du ganz unten schon theoretisch gesagt hast, da dieser kleine Flügel, Winglet, ne?
Genau.
Am Schluss. Und es ist jetzt schon beachtlich. Also der Ausblick ist Wahnsinn.
Hier neben uns sieht man auch die Feuerungsanlage, also das sind die Blinklichter. Und hinter uns dreht gerade der Rotor im Leerlauf. Die Blätter sind ausgedeckt,
genau.
Also so gedreht, dass sie den Wind nicht aufnehmen. Das heißt, die Anlage trudelt jetzt nur langsam. Nach rechts auf die anderen vier Anlagen gucken, da sieht man, dass die viel schneller drehen und die Blätter halt auch anders im Wind stehen.
Mhm. Aber was wir auch sehen, das sind die umliegenden Ortschaften und die Bürger, die haben hier was von, ne? Das ist ein Bürgerwindpark.
Der komplette Windpark ist im Besitz von etwa 90 Bürgern. Die meisten kommen hier aus der Region, ein paar auch von etwas weiter weg. Und das sind die Betreiber der Anlagen, also die profitieren von dem Geld, was du dann für den Strom zahlst, wenn du dein E-Auto tankst.
Mhm.
Und das ist für mich auch eine sehr wichtige Sache, dass die Energiewende halt nicht diese alte Art der Energieerzeugung beibehält, wo große Firmen als Monopol den Strom herstellen, sondern dass mit Windkraft und mit PV auch einfach die Möglichkeit besteht, dass das jedermann machen kann. So eine Windkraftanlage ist natürlich was sehr Teures. Das kann man sich jetzt als normaler Bürger nicht selber in den Garten stellen.
Aber wäre das theoretisch möglich?
In dieser Größe nicht.
Okay. Ja, aber auch kleinen Ertrag ist zu gering, nehme ich an. Ne?
Es gibt auch Kleinstwindkraftanlagen. Die sind in der Regel pro Ertrag deutlich teurer.
Mhm. Und du hast schon gesagt, je höher und je mehr Durchmesser,
desto besser. Am Boden ist der Wind stark gebremst und verwirbelt durch die Topografie, durch Bebauung, durch Bewuchs. Gerade hier im Mittelgebirge hat man sehr ungleichmäßige Strömung im Boden hier. Und je höher man nach oben kommt, desto mehr Ertrag liefert eine Anlage.
Wenn es jetzt in der Nähe, obwohl es steht ja gar nicht in der Nähe von Wohnlandschaften. Also wir sehen jetzt hier schön, die Sonne scheint. Es ist schon ein Schatten da, dieser Disco-Effekt. Aber hier im Wald stört es ja keinen.
Genau. Wir sind sehr weit weg von der Wohnbebauung hier. Mit Schattenschlag haben wir hier überhaupt kein Problem, weil einfach die nächsten Ortschaften weit genug weg sind, sodass man von den Anlagen wenig sieht und hier auch tatsächlich gar kein Problem mit Schattenwurf hat. Der Disco-Effekt, den du angesprochen hast, den gibt es heute sogar gar nicht mehr. Diese Lichtreflexion von den Blättern. Wenn du dir die Rotorblätter anguckst, die Lackierung ist matt.
Okay.
Also Reflexionen sind einfach gar keine mehr da.
Ja. Ja.
Und auch der Schattenwurf ist in der Realität tatsächlich für Anwohner kein Problem, weil es sehr strenge gesetzliche Regelungen gibt.
Ja, sehr gut. Dann wir bleiben einfach noch mal ein bisschen sitzen, genießen hier den Ausblick ein wenig. Und cool, sehr coole Erfahrung. Ja, Benne, vielen Dank. Also cool, dass wir das hier uns mal angucken können.
Sehr gerne.
Und ihr wisst jetzt, wo dieser ganze Strom für die E-Autos herkommt. Nämlich unter anderem von diesem Windrad. Also danke. Ja, und wir müssen den ganzen Weg jetzt wieder zurück machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.